Diese Folge wird präsentiert von Zeiss. Technik aufs Ohr Spezial. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr Spezial. Wir sprechen heute darüber, wie Mikrochips die Technik von morgen ermöglichen, und dazu haben wir Marvin Elter zu Gast. Marvin ist Entwicklungsingenieur bei Zeiss Semiconductor Manufacturing Technology. Ja, und Zeiss SMT kurz bildet den Unternehmensbereich Halbleiterfertigungstechnik bei Zeiss.
Dieser Bereich entwickelt und produziert Equipment für die Fertigung von Mikrochips, wie unter anderem Lithografieoptiken. Sie werden benötigt, um immer kleinere, effizientere und leistungsfähigere Mikrochips herzustellen. Gemeinsam mit Marvin blicken wir hinter die Kulissen der Mikrochip-Herstellung und erhalten spannende Einblicke in seine Arbeit. Herzlich willkommen, Marvin.
Hi, schön hier zu sein.
Ja, hallo. So, dann legen wir doch mal direkt los. Also Zeiss kennt man ja so als Endverbraucher eher von Brillengläsern, Kameraobjektiven oder Mikroskopen. Und du bist aber ja in einem ganz anderen Bereich bei Zeiss tätig, der sich um Technologien kümmert, die für unseren Alltag sehr wichtig sind. Ja, und unsere Smartphones, die wären beispielsweise so sonst gar nicht denkbar. Und jetzt wollen wir mal gern von dir wissen, was ist das denn konkret für ein Bereich, wo du bist?
Genau, also Zeiss an sich ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen. Da beschäftigen wir uns in unseren vier Sparten einfach mit den Wachstumsfeldern wie Digitalisierung, Gesundheit, Industrie 4.0. Und ich bin jetzt konkret in der Sparte Semiconductor Manufacturing Technology oder auch kurz SMT tätig. Und bei der SMT entwickeln und produzieren wir hauptsächlich die Objektive für die lithografische Halbleiterherstellung. Und ganz konkret sind wir mit der EUV-Technologie gemeinsam mit unserem strategischen Partner ASML eben Weltmarktführer für diese Objektive und Produkte, die damit entstehen. Und wenn ihr schon Smartphones ansprecht, dann ist es so, dass eigentlich ziemlich jedes Smartphone schon mal Licht aus einem unserer Objektive gesehen hat. Und auch darüber hinaus bieten wir unseren Kunden Produkte und Lösungen an, um eben die Chipherstellung und die dafür notwendigen Prozesse zum einen zu ermöglichen und zum anderen aber auch kontinuierlich unter Kontrolle zu halten. Mhm.
Ja, der Halbleitermarkt war ja in den letzten Jahren in aller Munde. Vor allem während der Pandemie hat man viel über die Chipkrise und den Chipmangel gelesen. Wie sieht der Markt denn heute aus und was macht das für dich so spannend?
Ja, also ganz, ganz allgemein direkt vorweg, ohne Mikrochips ist unsere heutige digitalisierte Welt ja eigentlich gar nicht mehr denkbar, ne? Also Mikrochips sind überall verbaut, völlig egal, ob im Auto, im Laptop, im Smartphone oder auch ob jetzt in den Kaffeemaschinen oder Waschmaschinen, die bei jedem von uns irgendwo zu Hause stehen. Das heißt, im Halbleitermarkt wirkt man an den Technologien mit, die direkt Einfluss auf unseren Alltag nehmen. Und man muss sich jetzt den Halbleitermarkt als sehr vernetzte Branche und dementsprechend auch sehr stark miteinander interagierendes Ökosystem verstehen. Das haben wir ganz besonders während der Corona-Pandemie gemerkt, wo wir in allen möglichen Branchen Lieferschwierigkeiten hatten, weil eben einfach die Mikrochips gefehlt haben. Können uns da vielleicht noch an die Nachrichtenzeilen erinnern, in der Automobilbranche irgendwelche Werke stehen still, weil einfach Chips für die Steuergeräte fehlen. Und jetzt in der aktuellen Zeit haben wir so die Pandemie ein bisschen hinter uns gelassen und spüren, dass im gesamten Markt so die Nachfrage nach den Mikrochips jetzt ganz leicht zurückgeht. Das nennen wir in dem Markt einen Downturn, aber auch das ist nicht wirklich unüblich, da der Halbleitermarkt typischerweise einfach zyklisch agiert und zyklisch ist. Und wenn man sich jetzt die Marktvorhersagen für die kommenden Jahre anschaut, dann wird auch für den Halbleitermarkt eigentlich ein schwindelerregendes Wachstum vorausgesagt. Und der Treiber dafür ist hauptsächlich die künstliche Intelligenz, die jetzt Einzug in unseren Alltag erhält. Was für mich die Branche so spannend macht, ist vor allen Dingen der internationale Austausch. Zum Beispiel auf Konferenzen, aber auch in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden oder auch Lieferanten. Und in dem gesamten Markt sind wir halt diejenigen, die die spannenden Technologien, die daraus immer wieder hervorgehen, eigentlich erst ermöglichen. Heißt, insbesondere für naturwissenschaftlich begeisterte Menschen ist es total spannend, weil man eigentlich am Herzschlag der Digitalisierung direkt mitwirkt.
Ja, super, danke. Vielleicht können wir das nochmal so ein bisschen konkreter fassen. Was macht Zeiss denn eigentlich genau für den Halbleitermarkt und von welchen Technologien sprechen wir da?
Also das sind Technologien, die im Herstellungsprozess von Mikrochips zur Anwendung kommen. Konkret machen wir bei der SMT drei Produktbereiche aus. Das ist zum einen die Lithografie-Optiken, zum anderen aber auch Fotomaskenlösungen oder eben Prozesskontrolllösungen. Im Bereich der Lithografie-Optiken haben wir einen weltweiten Marktanteil von rund 80%. Also das heißt, 80% aller Mikrochips weltweit werden mit Zeiss Objektiven und Optiken hergestellt. Zusätzlich bieten wir dann Systeme an, um die Fotomasken zu analysieren und zu reparieren. Die Fotomaske ist einfach eine sehr wichtige Kernkomponente in so einem Lithografie-System. Und zu guter Letzt bieten wir dann eben Systeme an, mit denen auch einfach der gesamte Mikrochip-Prozess, wie wird der Mikrochip hergestellt, was passiert auf den einzelnen Layern des Chips, um diese Lösungen unter Kontrolle zu halten, diese Prozesse unter Kontrolle halten und tragen so dazu bei, dass eben Mikrochips noch kleiner, energieeffizienter und leistungsstärker werden.
Ja, klingt nach ganz viel Hightech und du hast gerade die Frage, die mir so ein bisschen auf den Nägeln brennt, vorweggenommen. Wie wird denn ein Mikrochip eigentlich hergestellt?
Das ist ein sehr spannender Prozess, finde ich. Und das Ganze fängt an mit Sand. Sand besteht aus Silizium und dieses Silizium wird zu einem recht langen zylindrischen Monokristall gezogen. Dieser Monokristall wird dann wiederum in dünne Scheiben geschnitten und anschließend poliert. Man nennt dann diese Scheiben den sogenannten Silizium-Wafer. Das kann man sich vorstellen wie den Träger des Mikrochips. Also auf diesem Wafer entsteht dann der Mikrochip. Der Wafer wird im nächsten Schritt mit einem lichtempfindlichen Lack beschichtet. Und mit Hilfe unserer Optiken wird dann der Wafer belichtet. Das passiert im sogenannten Wafer-Scanner. Und durch diese Belichtung verändert der Fotolack seine chemische Struktur. Wo das Licht überall hinkommt an der Stelle, ist dann bestimmt durch die sogenannte Fotomaske. Die Fotomaske kann man sich vorstellen wie eine Art Schablone für Licht eben. Und sie enthält den Bauplan des Mikrochips und prägt über ein Lichtmuster dann eben diesen Bauplan auf den Wafer auf. Und überall, wo das Licht hingekommen ist, verändert der Fotolack seine Struktur. Diese Teile bleiben löslich und können in einem nächsten Schritt dann weggeätzt werden. Und dadurch entstehen dann Strukturen, Hohlräume sozusagen in dem Lack, die dann wiederum mit Kupfer für die Leiterbahnen aufgefüllt werden können. Und diese Strukturen sind tatsächlich 5000 Mal kleiner als ein menschliches Haar. Also wirklich winzig, winzig klein. Das überschüssige Kupfer wird wegpoliert und wieder eine Schicht Silizium aufgetragen. Und dann kann dieser ganze Prozess von vorne anfangen. Sprich, Schicht für Schicht baue ich so mein Mikrochip auf dem Wafer. Das passiert bis zu 100 Mal. Und dann habe ich am Ende diese dreidimensionale Struktur des Mikrochips tatsächlich hergestellt. Und dann habe ich jetzt auf diesem Wafer eben viele hunderte identische Mikrochips, die herausgelöst werden aus dem Wafer und ganz am Ende noch elektrisch kontaktiert werden.
Hört sich kompliziert
an, ja,
mein lieber Mann.
Ist ein langer Prozess, ne?
Ist wahrscheinlich eine hochsterile Geschichte, oder? Kann ich mir gut vorstellen.
Ja, also die Fertigung wird eigentlich in Reinräumen vorgenommen. Also möglichst partikelfrei. Ist auch echt interessant, was dann in der Umwelt noch an Stoffen, Reststoffen aus Organik noch mit vorhanden sein darf, genau.
Ja, wo kommen denn die Produkte dann zum Einsatz, wenn das dann alles so fertig ist?
Ja, also ein Großteil unserer Produkte kommt bei unserem strategischen Partner ASML zum Einsatz. ASML baut den sogenannten Wafer-Scanner, also die Maschine, in der der Wafer immer wieder belichtet wird. Und wir liefern das Herzstück im Wafer-Scanner, nämlich das optische System, die diesen gesamten Prozess erst ermöglicht. Bei den Fotomasken und Prozesskontrolllösungen arbeiten wir aber auch direkt mit den Endkunden, also den Chip-Herstellern, eng zusammen. Und die nutzen unsere Systeme zur Inspektion und Reparatur von Fotomasken. Weil es kann ja beispielsweise vorkommen, dass eben doch mal sich das ein oder andere Partikelchen auf dieser Fotomaske ablegt. Und dann würde es in dem Belichtungsprozess ja auf den Mikrochip abgebildet werden, dieser Partikel. Und das wäre dann eine fehlerhafte Leiterbahn und im Worst Case ein defekter Mikrochip. Das will man natürlich nicht. Also bieten wir den Endkunden Systeme an, mit denen sie diese Fotomaske analysieren können, beispielsweise dann so ein Partikel identifizieren können auf der Fotomaske und den auch entfernen können. Und weil die Fotomaske eine sehr filigrane Struktur ist, kann das auch schon passieren, dass ein Partikel auch vielleicht ein Feature auf der Maske beschädigt hat, sodass mit unserem System dann auch direkt eine Reparatur vorgenommen werden kann. Damit stellen wir eigentlich sicher, dass die Chipherstellung in einwandfreier Qualität möglich ist.
Mhm. Dann kommen wir zu einem Begriff, der im Moment eine große Rolle spielt und immer zentral genannt wird, auch bei der Wirtschaft und bei produzierenden Unternehmen. Das ist das Thema Nachhaltigkeit. Was spielt das denn bei Zeiss für eine Rolle und gerade bei der Herstellung eurer Produkte?
Ja, also Nachhaltigkeit ist natürlich auch bei uns in aller Munde, spielt eine riesengroße Rolle. Merken wir allein daran, dass wir schon bis 2025 CO2-neutral sein wollen als Unternehmen. Und das fängt für uns bei der Energieversorgung an. Beispielsweise beziehen wir seit 2022 ausschließlich Ökostrom und erzeugen darüber hinaus aber auch unseren eigenen Strom mittels Photovoltaikanlagen auf den Dächern unserer Produktionshallen. Aber auch auf unsere Produkte hat das natürlich einen sehr großen Einfluss, beispielsweise bei den Materialien, die eingesetzt werden. Auch da gucken wir echt vorsichtig drauf, dass das Materialien sind, die einen möglichst kleinen CO2-Fußabdruck haben. Und wir versuchen natürlich auch, möglichst wenig Abfall zu generieren. Also auch da gucken wir, dass wir Prozesse entwickeln, die es uns erlauben, die Komponenten zu recyceln, anstatt sie eben zu entsorgen. Und ja, zu guter Letzt tragen wir das Thema Nachhaltigkeit dann auch mit unserem Produkt allgemein mit oder mit dem Endprodukt zum Endkunden, zum Verbraucher, weil dank unserer Technologien, dank der EUV-Technologie, die jetzt seit ein paar Jahren Einzug auf dem Halbleitermarkt erhalten hat, schaffen wir es einfach, Chips noch kleiner und noch leistungsfähiger und energieeffizienter zu machen und dadurch reduzieren wir tatsächlich auch den Energieverbrauch eines Mikrochips um 30% gegenüber herkömmlich hergestellten Mikrochips. Heißt, Nachhaltigkeit zieht sich eigentlich durch die gesamte Prozesskette bei uns durch.
Mhm. Kannst du noch ein bisschen mehr zu deinem Job sagen? Wie kann man sich das vorstellen? Woran arbeitest du aktuell? Wie sieht so ein typischer Tag bei dir aus?
Ja, der ist total abwechslungsreich und spannend. Wo fängt man da am besten an? Also die Linsen und Spiegel, die in unseren Produkten verbaut sind, die sind natürlich fertigungstechnisch höchst herausfordernd. Und die Genauigkeit, mit der so ein Spiegel hergestellt wird, hat halt eben auch einen direkten Einfluss darauf, wie gut er im Gesamtsystem performt. Und nur um euch da mal so ein Beispiel zu geben, da gibt es ein sehr anschauliches. Einfach, wenn man sich die Frage stellt, was wäre denn eigentlich, wenn einer unserer Spiegel so groß wäre wie Deutschland? Also in alle Dimensionen einfach mal so groß skaliert wie Deutschland. Dann wissen wir für Deutschland, die größte Unebenheit ist die Zugspitze mit circa 3000 Metern Höhe. Und wenn jetzt einer unserer EUV-Spiegel eben so groß wäre, dann wäre die größte Unebenheit gerade mal 0,1 Millimeter hoch. Also quasi nicht existent. So, jetzt ist aber halt der Spiegel nicht so groß wie Deutschland, sondern viel, viel kleiner und natürlich auch die größte Unebenheit, die der Spiegel aufweisen darf. Und auf dem freien Markt gibt es dafür jetzt keine Maschinen, mit denen man solche Teile herstellen oder auch vermessen könnte. Und deswegen haben wir bei der SMT einen sehr großen Bereich, der sich eben mit dem Sondermaschinenbau für unsere Produktions- und Qualifizierungsmaschinen beschäftigt. Und in diesem Bereich bin ich Maschinenverantwortlicher für unsere Messmaschinen, mit denen wir dann später genau diese knackigen Spezifikationen eben nachweisen. Und als Maschinenverantwortlicher hat man einen total abwechslungsreichen Alltag. Ne? Ich bin zum einen mit einem Team von Fachexperten ständig im Austausch. Wir tragen die Wünsche unserer Fertigung zusammen und auch der eigentlichen Produktentwicklung, gucken, was wollen die in der Maschine haben, was brauchen die, um tatsächlich die Produkte qualifizieren zu können und entwickeln dann auf Basis des Ganzen die Maschine. Und als Maschinenverantwortlicher begleite ich das gesamte Projekt von Anfang bis zum Ende, koordiniere die Teams in den unterschiedlichen Projektphasen. Und das kommt dann zum Beispiel auch dazu, dass man einfach zeitgleich mit Physikern Spezifikationen im Nanometerbereich diskutiert und auf der anderen Seite mit Bauunternehmen die Fundamentdicke des zukünftigen Aufstellorts der Maschine, also der Produktionshalle, abstimmt, damit das alles möglichst schwingungsarm ist, möglichst keinen Einfluss auf die Messqualität oder die Produktion hat. Und gerade diese Vielfalt, man ist überall so ein bisschen mit drin, man kriegt alles mit, man hat die Fäden in der Hand, das finde ich unheimlich spannend und macht mir einen Riesenspaß.
Mhm. Jetzt hast du natürlich sehr viel über Hightech gesprochen und für Hightech braucht man ja auch entsprechende Fachkräfte. Mhm. Du bist ja selber Entwicklungsingenieur. Wer arbeitet denn sonst noch bei euch und wie geht ihr mit diesem Fachkräftemangel um, mit dem wir uns ja gerade alle ziemlich stark auseinandersetzen müssen?
Ja, also an Experten arbeitet eigentlich bei uns aus jeder Fachrichtung irgendjemand. Das ist irre, finde ich. Das reicht von Ingenieuren und Physikern über Chemiker, Softwareentwickler, Automatisierungstechniker, Materialwissenschaftler bis hin zu den Produktionsmitarbeitern. Und wirklich jeder von denen bringt seine ganz eigene Expertise und sein ganz eigenes Know-how mit und auch mit ein in den Produktentstehungsprozess. Und wir sind tatsächlich trotz Fachkräftemangel in den letzten Jahren extrem stark gewachsen. Das war natürlich herausfordernd, aber auch weiterhin suchen wir nach neuen Talenten für uns. Mit dem Fachkräftemangel gehen wir dann auch ganz unterschiedlich um. Zum einen bilden wir selber aus, zum Beispiel als Feinoptiker. Wir arbeiten aber auch eng mit Forschungseinrichtungen zusammen und rekrutieren daraus natürlich unsere Talente und sind aber auch außerdem deutschlandweit auf Karrieremessen vertreten und versuchen da wirklich aktiv unsere einzelnen Fachbereiche und unsere Technologien vorzustellen und wirklich zu zeigen, bei uns kann man richtig viel cooles Zeug machen. Da geht es auch, kleine Werbung für Zeiss, das ist auch so eins meiner Hobbyprojekte, sage ich mal. Da starten wir auch im April eben mit einer deutschlandweiten Campus-Tour, nur wir als Zeiss und die SMT. Mit einem Truck steuern wir einfach verschiedene Hochschulstädte an und stellen dann eben auch nochmal uns, unsere Fachbereiche und unsere Technologien und Produkte vor.
Ja, ja, viel Erfolg dabei. Klingt gut. Ja, du bist ja eigentlich gar nicht aus der Branche, sondern aus der Luft- und Raumfahrtbranche. Und da ist natürlich total spannend zu erfahren, wie bist du eigentlich zu Zeiss gekommen?
Genau, also ich habe Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Ja, als Luft- und Raumfahrttechniker kennt man Zeiss eigentlich, wie ihr anfangs schon erwähnt habt, von den Brillen, Kameras. Ja, vielleicht erinnert man sich auch noch an das Mikroskop und das hübsche blaue Logo darauf aus dem Biologieunterricht in der Schule. Aber so wirklich in Kontakt kommt man damit nicht. Tatsächlich ist es dann bei mir so gewesen, dass ich während meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni direkt von Zeiss kontaktiert wurde. Und ich war damals offen dafür und was mich fasziniert hat, wo mich Zeiss dann auch wirklich gecasht hat, ist die technologische Herausforderung, mit der man da immer konfrontiert ist. Also beispielsweise müssen während des Belichtungsvorgangs einfach die Spiegel so stabil wie möglich in ihrer Position gehalten werden. Und würde man jetzt einen Laserstrahl über einen dieser Spiegel umlenken auf den Mond, dann könnte man damit mit diesem Laserstrahl einfach einen Golfball auf der Mondoberfläche treffen. Als Luft- und Raumfahrttechniker hat mich dann natürlich gerade so ein Vergleich, der hat mich dann erwischt, weil klar, ja, Präzision ist schon cool, hat mich irgendwie bei den Triebwerken auch schon so gehabt in der Luft- und Raumfahrt. Ja, aber Zeiss setzt da halt einfach nochmal einen drauf. Und wir verschieben da wirklich halt einfach die Grenzen des physikalisch Machbaren. Und das auch mit einem Nachhaltigkeitsgedanken, der einfach in der Luft- und Raumfahrt so schnell nicht umsetzbar sein wird. Und das hat mir dann die Entscheidung, tatsächlich die Branche zu wechseln, echt leicht gemacht. Und ich muss auch sagen, ich vermisse es überhaupt nicht, jetzt nicht mehr mit Flugzeugen und Raketen und Raumschiffen zu tun zu haben.
Mhm. Ja, dann war es die richtige Entscheidung.
Ja, ja, klar. Stichwort Grenzen, hast du gerade so schön gesagt. Schauen wir doch mal ein bisschen in die Zukunft. Was wird denn noch kommen in deinem Bereich bei Zeiss SMT? Arbeitet ihr derzeit an irgendeiner revolutionären Geschichte, von denen wir vielleicht schon was wissen können?
Na klar, immer. Wir arbeiten tatsächlich jetzt schon an den Technologien von morgen. Gerade im Bereich Forschung und Entwicklung fragen wir uns natürlich immer, was muss passieren, damit Chips noch leistungsfähiger und effizienter werden können. Wir haben da jetzt auch erst kürzlich unsere neueste Produktgeneration auf den Markt gebracht, die erste Optik ausgeliefert. Das nennt sich dann High-NA EUV Lithography. Dabei geht es um eine Produktgeneration, die es ermöglicht, nochmal kleinere Strukturen abzubilden und damit eben nochmal kompaktere Chips zu realisieren. Und der Trick dahinter ist es, die sogenannte numerische Apertur nach oben zu schrauben. Die numerische Apertur kann man sich im Endeffekt vorstellen wie das Auflösungsvermögen eines Objektivs. Und dadurch können wir dann eben noch mehr Transistoren auf gleicher Fläche unterbringen. Und das Ganze wird immer herausfordernder. Unsere Produkte werden immer größer, immer schwerer und immer komplexer. Einfach nur, um die numerische Apertur nach oben zu treiben. Das bedeutet für uns, dass wir in der Fertigung richtig viel Augenmerk darauf legen können, wie wir überhaupt beispielsweise diese Komponenten noch handeln können. Wir müssen Prozesse, die bisher einfach händisch funktioniert haben, fundamental überarbeiten und neu denken, automatisieren. Und das sehe ich als eine Riesenchance für uns, Neues zu wagen, viel Neues dazuzulernen und auch mich weiterzuentwickeln. Und da unterstützt uns auch tatsächlich die Unternehmensstruktur von Zeiss. Als Stiftungsunternehmen haben wir langfristige Ziele und investieren aber auch 15% unseres Umsatzes einfach wieder zurück, direkt in die Forschung und Entwicklung, um eben genau das möglich zu machen. Ja, und da finde ich, können wir uns als Ingenieure und Physiker auf unserer Spielwiese halt einfach richtig austoben. Heißt, langweilig wird's nicht.
Langweilig wird's nicht, das ist gut.
Ja, danke Marvin für die tollen Einblicke und auch so, wie dein Arbeitsalltag aussieht, was da noch so kommt und wie das eigentlich alles so funktioniert mit den Mikrochips, fand ich total spannend. Mhm. Und wer jetzt danke noch mehr auch dazu erfahren möchte oder so, der kann auf jeden Fall in die Shownotes reingucken, da werden wir noch passende Links hinterlegen.
Genau, haben wir heute mal eine Ahnung davon bekommen, was Präzision überhaupt bedeuten kann, am Beispiel von der Produktion von Mikrochips. Ja, vielen Dank auch für deine Zeit. Und
gerne.
Wer gerne auch an uns schreiben möchte, Ideen hat oder so, schreibt an podcast@vdi.de, kriegt auch immer eine Antwort von uns. Und heute bedanken wir uns bei Marvin von Zeiss SMT
richtig,
für seinen Einblick in die Welt, in die feine und schwierige und komplizierte Welt von Mikrochips-Produktion. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss. Diese Folge wurde präsentiert von Zeiss.